Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns hier in unserem Bochumer Studio auditiv Gesellschaft leistet. Da fühlen wir uns direkt ein bisschen weniger einsam. Heute nehmen wir tatsächlich schon die vorletzte Folge dieser Staffel auf. Ich bin Rainer Holl, Autor, Moderator und Poetry Slammer und euer Host für diesen Podcast und ich freue mich für die heutige Folge mit meinen Gästen über ein ganz tolles Thema zu sprechen, das ich glaube, jede und jeden von uns in einer Phase unseres Lebens schon mal betroffen hat, vielleicht auch irgendwann noch betreffen wird oder möglicherweise auch gerade betrifft. Wir sprechen heute über Einsamkeit und spätestens seit Corona ist dieses Thema in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerutscht. Es gab einen großen Diskurs über die Auswirkungen von Einsamkeit und von sozialer Isolation und es wurde auch hier und da besprochen, was man dagegen tun kann. Nun sind die unmittelbaren Folgen der Pandemie soweit zwar abgeebbt, aber das Thema Einsamkeit ist gesellschaftlich noch immer relevant und hat mittlerweile sogar eine politische Dimension erreicht. Ich freue mich heute, mit meinen beiden Gästen dieses Thema von zwei Seiten beleuchten zu können. Zunächst natürlich wissenschaftlich, wir sind ja in einem Neuro-Podcast, aber auch von der praktischen bzw. lösungsorientierten Seite. Wir sprechen nicht nur darüber, was Einsamkeit ist und wie sie uns beeinflusst und was die aktuelle Forschung uns zu dem Thema verrät. Wir wollen auch darüber sprechen, was wir effektiv dagegen tun können. Meine Gäste heute im Studio sind Maike Luhmann. Sie ist Professorin für psychologische Methodenlehre an der RUB. Sie ist derzeit auch Dekanin der Fakultät Psychologie und sie leitet das Happiness Research Lab. Das dürfte euch bekannt vorkommen. Das hatten wir diese Staffel nämlich schon mal bei uns im Podcast. Und an ihrer Seite sitzt Tim Kramer. Er ist Fotograf und arbeitet hier in der Hochschulkommunikation an der Ruhr-Universität Bochum, aber auch für den VfL Bochum. Er ist extrem gut vernetzt in der Stadt und in der Region und er ist Projektinitiator von EIGEN, ein Aktionsbündnis gegen Einsamkeit. Hallo Maike, hallo Tim.
Hallo.
Entschuldigung, ihr habt jetzt eine sehr lange Einleitung von mir bekommen. Ich freue mich aber, dass ihr heute hier seid. Bevor wir euch ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht mal direkt eine persönliche Frage zum Einstieg. Wisst ihr noch, wann ihr euch das letzte Mal so richtig einsam gefühlt habt?
Ja, kann ich mich gut dran erinnern.
Ist das lange her oder ist das?
Glücklicherweise ist das länger her bei mir, aber dafür war es umso einprägsamer.
Wie war das bei dir, Tim?
Ich hatte auch lustigerweise mit der Maike zusammen vor, ich glaube, 3 Wochen einen Termin in der Staatskanzlei. Da sind wir beide eingeladen worden und das war eine Situation, die war so surreal für mich. Ich kam in so einen Raum, war auch abgehetzt und so ein bisschen zu spät und wusste gar nicht, was für eine Welt ich bin. Und auf einmal komme ich da rein und da sind ganz viele Kameras und Mikrofone und Politikerinnen und Politiker und Menschen, die ich wahrscheinlich noch nie gesehen habe und wo ich mich auch absolut irgendwie fremd gefühlt habe. Ja. Und dann stand ich da alleine in der ersten Reihe und dachte, wo bin ich hier eigentlich? Und ich habe mich richtig verloren gefühlt und tatsächlich ein Gefühl der Einsamkeit empfunden.
Wow, und dann sehen wir schon mal, Einsamkeit hat erstmal nichts mit Alleine sein zu tun. Man kann auch unter Menschen einsam sein. Bevor wir aber richtig in das Thema einsteigen und auch mal definieren, worüber wir hier eigentlich sprechen, gibt es zunächst wie immer erstmal unsere Gästevorstellung.
Maike Luhmann ist seit 2016 Professorin für psychologische Methodenlehre an der Ruhr-Universität Bochum. Als Wissenschaftlerin forschte sie unter anderem in Köln, Chicago und Berlin, wo sie 2010 promovierte. Maike Luhmann ist Mitglied im Beirat des Kompetenznetzes Einsamkeit, Beraterin der Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit und war interne Sachverständige der Enquete-Kommission Einsamkeit im Landtag NRW. Sie berät unter anderem Kommunen, Länder, die Bundesregierung und die EU-Kommission zum Thema Einsamkeit. Ihre Forschungsschwerpunkte sind außerdem subjektives Wohlbefinden, Lebensereignisse und Persönlichkeitsentwicklung. Tim Kramer ist Fotograf an der Ruhr-Uni und für den VfL Bochum, porträtiert Musiker und engagiert sich als Projektinitiator ehrenamtlich für die Bekämpfung von Einsamkeit. Gemeinsam mit seiner Kollegin Sonja Israel gründete er die Initiative EIGEN, ein Aktionsbündnis, das anlassbezogen in Kooperation mit sozialen Trägern, Schulen und Institutionen tritt, um dem gesellschaftlichen Problem Einsamkeit etwas entgegenzusetzen und Einsamkeit zu entstigmatisieren. EIGEN klärt mit Fotoserien und einer Interviewreihe auf, macht Aktionen, organisiert Workshops, startete eine offene Betroffenengruppe und organisiert Veranstaltungen zum Thema. Von gemeinsamen Abendessen bis hin zum Großevent mit dem Namen EIGEN-Regie im ausverkauften Schauspielhaus Bochum, an dem sich 2024 auch der SFB 1280 beteiligt hat.
Wir reden heute über ein brandaktuelles Thema. Erst vor kurzem gab es zum ersten Mal ein Einsamkeitsbarometer für Deutschland, veröffentlicht worden. Ende Mai kam es raus. Auf die Ergebnisse möchten wir auch später im Gespräch noch zu sprechen kommen. Aber ich würde erstmal ganz klassisch anfangen. Liebe Maike, eine Frage, die dir häufig gestellt wird. Du bist ja sehr bekannt für deine Einsamkeitsforschung. Aber was ist denn eigentlich Einsamkeit? Ich fange immer gerne basic an.
Ja, ist auch wichtig, dass wir damit anfangen, denn der Begriff Einsamkeit ist ja im Alltag auch vorhanden und meint da manchmal ein bisschen was anderes. Was wir in der Wissenschaft als Einsamkeit bezeichnen, das ist so ein negatives, schmerzhaftes Gefühl, das man dann hat, wenn die sozialen Beziehungen oder Kontakte, die man braucht, nicht vorhanden sind. Also wir brauchen eigentlich mehr Freunde, wir wünschen uns vielleicht tiefere Beziehungen, als wir haben. Und wenn das eben nicht vorhanden ist, dann fühlen wir uns einsam.
Das ist quasi eine Diskrepanz zwischen dem, was ich erwarte und dem, was eigentlich ist.
Das ist sogar die richtige technische Definition, genau richtig.
Klausurrelevant. Gibt es da auch verschiedene Formen von Einsamkeit? Wahrscheinlich für jeden Menschen ist es ein subjektives Empfinden, aber gibt es auch verschiedene Kategorisierungen?
Ja, da gibt es tatsächlich mehrere. Also eine haben wir gerade eben im Grunde schon angesprochen. Was Tim eben beschrieben hat, das war eher wahrscheinlich so eine kurzfristige Einsamkeit, die in so einem bestimmten Moment auftritt, aber dann hoffentlich auch schnell wieder vorbei war. Und die Einsamkeit, an die ich gedacht habe, die war tatsächlich etwas länger anhaltend. Das heißt, man kann unterscheiden, ist es ein momentanes Gefühl oder wirklich ein dauerhafter Zustand. Man kann auch danach unterscheiden, welche Art von Beziehungen einem fehlen. Das ist eigentlich die häufigste Unterscheidung. Da unterscheidet man zwischen emotionaler Einsamkeit und sozialer Einsamkeit und manchmal auch kollektiver Einsamkeit. Emotionale Einsamkeit empfindet man dann, wenn einem eine richtig tiefe, intime, vertrauensvolle Beziehung fehlt.
Ja, okay.
Das hat man oft mit einem Partner, einer Partnerin oder guten Freunden oder auch Familienangehörigen. Also eine Person oder mehrere Personen, mit denen man wirklich sein tiefstes Inneres teilen kann. Soziale Einsamkeit bezieht sich eher auf so ein bisschen größeres Netzwerk. Also hat man zum Beispiel ausreichend Freunde, hat man ausreichend Kontakte. Und diese kollektive Einsamkeit, die bezieht sich dann nicht mehr auf bestimmte Personen, die man namentlich kennt, sondern eher auf so ein allgemeines Gefühl der Zugehörigkeit oder eben ein Fremdsein, was man empfindet, zum Beispiel in einem größeren Kontext, vielleicht sogar auch in der Gesellschaft insgesamt.
Dass man denkt, man hat keinen Platz in der Gesellschaft.
Ja, alle sind irgendwie anders und man gehört irgendwie nicht dazu und spürt keine Verbindung.
Okay, dann sind wahrscheinlich auch tendenziell verschiedene Menschengruppen von diesen Einsamkeiten betroffen, weil da habe ich jetzt gerade direkt an migrantisierte Menschen gedacht, dass die vielleicht ein ganz anderes Einsamkeitsgefühl haben als eine alleinerziehende Mutter, fällt mir auch ein, könnte ja auch so in so eine Kategorie reinfallen.
Genau, richtig. Also es ist sicher so, dass unterschiedliche Personengruppen diese verschiedenen Formen der Einsamkeit unterschiedlich spüren. Da kommen wir aber schon direkt, man glaubt es nicht, an die Grenzen der empirischen Forschung. Tatsächlich wurde das jetzt in dem Zusammenhang noch gar nicht so genau untersucht. Also wenn man sich jetzt verschiedene Gruppen in der Bevölkerung anschaut, ob die sich auch auf diesen verschiedenen Facetten unterscheiden, das ist oft gar nicht so klar. Das wurde vielleicht für emotionale und soziale Einsamkeit gemacht, aber auch nur ansatzweise. Aber es ist richtig, dass es verschiedene Formen gibt, verschiedene Ursachen gibt für Einsamkeit, die sich eben in diesen verschiedenen Formen äußern. Und das hat auch Implikationen dafür, wie man das dann auch bekämpfen kann.
Einsamkeit ist ja jetzt zunächst mal keine Krankheit, es ist ja erstmal ein Gefühl. Ich habe eben schon gesagt, das ist uns allen wahrscheinlich geläufig aus dem Alltag. Vielleicht nehmen wir es auch gar nicht immer so direkt als Einsamkeit wahr, sondern man hat mal einen schlechten Tag und würde gar nicht so sagen können, ja, das war ich, wie du hast das schon sehr reflektiert gemacht gerade, Tim, dass du diese Situation quasi auch so in diesen Kontext des sich einsam Fühlens unter Menschen gesetzt haben. Aber gehen wir mal davon aus, es ist eigentlich eine Emotion erstmal oder eine Erfahrung. Gibt es einen Punkt, ab dem man aber sagen kann, da wird es irgendwie pathologisch oder da kann das Folgen haben oder da ist es nicht chronisch? Gibt es da eine Definition?
Man geht auf jeden Fall davon aus, dass Einsamkeit chronisch werden kann und dass, wenn es chronisch wird, dass dann eine ganze Reihe von negativen Folgen auch damit einhergehen. Und diese negativen Folgen sind dann tatsächlich auch schon ganz gut belegt, gerade was den gesundheitlichen Bereich betrifft. Also es gibt wirklich viele, viele Studien mittlerweile, die zeigen, dass chronisch einsame Menschen ein höheres Risiko haben für psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, Angststörungen, aber auch sowas wie Suchterkrankungen. Schlafstörungen gehen oft mit Einsamkeit einher, höhere Stressbelastung und dann in Folge auch körperliche Erkrankungen. Das geht hin bis zu einer verfrühten Sterblichkeit, die man für einsame Menschen festgestellt hat. Und die Frage war ja, ab wann ist man denn jetzt chronisch oder was heißt das genau, dass man chronisch ist? Und tatsächlich gibt es da auch noch keine klare Antwort. Das wurde bisher immer einfach so hingeworfen als Label, so man ist chronisch einsam. Also diejenigen, die irgendwie sich 2 Jahre einsam gefühlt haben, die werden wohl chronisch sein. Aber wo genau ist da die Grenze? Kann man das zeitlich festpinnen oder irgendwie an dem Ausmaß, wie schlimm es sich anfühlt, vielleicht festmachen? Das ist auch noch unklar.
Wenn ich da mal aus meiner eigenen Praxis ergänzen darf, ich hatte eine Phase, da habe ich mich sehr, sehr einsam gefühlt und da habe ich mich auch immer mehr zurückgezogen. Und als ich mich dann immer mehr zurückgezogen habe, habe ich auch Kontaktversuche von Dritten auch abgeblockt, weil ich da irgendwie, das klingt irgendwie paradox, ich hatte zwar eine Sehnsucht danach, aber irgendwie habe ich mir, weiß nicht, ob ich mir in dem Moment was anderes gewünscht habe oder mehr, auf jeden Fall war ich nie zufrieden damit und weiß noch, dass ich vermehrt Panikattacken hatte, also das, um das Pathologische dahinter mal aus der Praxis aufzuzeigen.
Ja, und was du da ansprichst, das ist tatsächlich auch in einer, eigentlich würde ich sagen, der Einsamkeitstheorie verankert. Das ist so eine Negativspirale, in die du da reingeraten bist. Und tatsächlich ist das vielleicht das, was chronische Einsamkeit ausmacht. Mhm. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, die Idee dahinter ist, dass wir Menschen ja alle soziale Wesen sind und auch schon immer waren. Und in unserer evolutionären Geschichte waren wir auch wirklich auf andere angewiesen, um wirklich zu überleben, um nicht gefressen zu werden, um ganz platt es auszudrücken. Und diese Theorie, die evolutionäre Theorie der Einsamkeit von John Cacioppo besagt, dass Einsamkeit sich entwickelt hat, also in unserer evolutionären Geschichte entstanden ist als Gefühl, um uns zu warnen vor einem Zustand der Bedrohung. Das heißt, wir fühlen uns dann einsam, wenn andere fehlen, weil wir bedroht sind. Und nur diejenigen unserer Vorfahren, die in der Lage waren, dieses Gefühl der Einsamkeit zu haben, haben quasi überlebt. Ne? Auch das ist jetzt wieder sehr vereinfacht ausgedrückt. Und was dann aber leider dieses Gefühl der Bedrohung mit sich bringt, ist, dass wir anfangen, auch dort Bedrohungen zu sehen, wo eigentlich keine sind. Genau. Mhm. Das heißt, unsere Wahrnehmung unserer sozialen Umgebung verzerrt sich.
Ja.
Und Begegnungen mit anderen Menschen, die eigentlich von außen gesehen ganz neutral sind, werden viel schneller negativ interpretiert. Mhm. Und das führt dann dazu, dass sich einsame Menschen oft eben zurückziehen, tatsächlich, wie du es eben beschrieben hast, Tim. Oder auch auf andere feindselig reagieren, ja, weil sie andere Menschen immer als Bedrohung wahrnehmen und immer denken, du willst mir auch nichts Gutes und ich pump dich lieber mal vorsorglich schon mal an. Ne? Und beides ist natürlich schlecht, weil beides dazu führt, dass man sozial isoliert wird. Man zieht sich selber zurück, man stößt aber auch andere Menschen von sich und dadurch wird diese Einsamkeit chronifiziert.
Boah, und eigentlich ist das ja ein enormer Stress, weil wenn Einsamkeit evolutionär ja mit Lebensgefahr einhergeht, hat man ja quasi die ganze Zeit jetzt nicht aktive Lebensgefahr, die man fühlt, aber es ist ja dieser chronische Stress, den man auch hat.
Richtig, und obwohl wir nicht in echter Lebensgefahr unbedingt sind heutzutage, reagiert unser Körper und vermutlich auch unser Gehirn da immer noch so drauf wie vor 10.000 oder 20.000 Jahren. Das heißt, es wird als Stress und als Schmerz wahrgenommen.
Tim, du hast ja auch viel mit Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, zu tun. Maike auch, wird gleich vielleicht noch kurz darüber sprechen, wie diese Forschung eigentlich aussieht, aber es gibt ja auch Leute, die, wenn man jetzt mal den ersten Lockdown zurückdenkt, die waren dann vielleicht froh, dass sie mal weniger soziale Kontakte hatten und konnten durchatmen. Bei manchen hat das Gefühl vielleicht auch angehalten, bei anderen nicht. Aber gibt es auch verschiedene Arten von Menschen, die einfach besser damit klarkommen mit Einsamkeiten? Also du hast jetzt wahrscheinlich auch sehr viele getroffen schon.
Also ich weiß jetzt nicht, die Maike kann das wahrscheinlich wissenschaftlich korrekt sagen, aber nach meinem Empfinden ist Einsamkeit durchweg negativ konnotiert. Mhm. Und ich glaube, was du beschreibst, ist eher so ein Alleine-Sein.
Alleine-Sein können.
So, dann, und ja, okay. Alleine-Sein ist etwas, wenn ich aus meiner eigenen Geschichte erzähle, das ist, mag jetzt vielleicht gleich auch paradox klingen, ich kann überhaupt nicht alleine sein. So, das auf ganz vielen Ebenen. Ich war nie gerne alleine essen oder alleine ins Kino und Urlaub alleine ist sowieso die Höchststrafe für mich. Ich verziehe mich dann hinter mein Handy und bin komplett überfordert. Und das muss ich sehr, 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 sehr stark lernen. Und ich glaube, das ist auch für mich ein guter Schritt, dieses Gefühl von Einsamkeit nicht mehr so zu haben, weil ich lernen musste, mit mir alleine zu sein. Und das mag sehr paradox klingen, aber so ist es halt. Und ich kann jetzt tatsächlich viel besser mit mir selbst zurechtkommen. Und das war ein wirklich langer Weg. Und ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub und auch da war ich allein und es war immer noch anstrengend und war auch oft Rückfälle in schwierige Zeiten. Aber so, das ist was, das hilft mir sehr. Und ich bin mittlerweile tatsächlich sehr gerne alleine. Ich gehe gerne alleine essen, mag es auch viel lieber dann auch mal links und rechts zu gucken, wie sind die Menschen so drauf und finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. Und früher dachte ich immer, wenn ich alleine irgendwo sitze, dann denken die Leute, oh, was ist das denn für ein Loser? Sitzt der hier allein? Hat der denn keine Freunde? Was ist das denn für einer? Oh Gott.
Ich glaube, das kennen alle, die zuhören. Allein ins Kino gehen ist ein bisschen weird, weil manchmal hat man ja eine Platzkarte und dann muss man neben einem Paar sitzen oder so und dann wirkt es immer ein bisschen creepy, wenn man sich alleine neben so Leute sitzt. Aber im Restaurant bin ich auch gerne alleine.
Ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Ich war auch schon mal im Kino, da habe ich einfach den ganzen Tag irgendwelche Filme im Kino angeguckt und da musste ich mit keinem diskutieren, welchen Film wir gucken, sondern ich bin einfach da reingegangen, wo ich wollte. Und wenn es halt ein absolut komischer Indie-Film war, dann bin ich einfach reingegangen und musste das mit keinem irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner finden. Also es hat auch Vorteile tatsächlich.
Gibt es da genetische Veranlagungen, ob Leute besser alleine sein können?
Ja, gibt es tatsächlich. die hängen vor allem mit den Persönlichkeitseigenschaften zusammen, die ja auch wiederum genetisch veranlagt sind. Und da gibt es zwei, die besonders zentral sind für das Thema Einsamkeit, nämlich Extraversion und Neurotizismus. Mhm. Extraversion ist so ein bisschen das, was Tim beschrieben hat. Ne? Also braucht man Menschen um sich herum? Ist man eher der gesellige Typ oder zieht man sich gerne auch mal zurück? Ist nicht unbedingt so gesprächig? Und bei Extraversion ist es tatsächlich so ein bisschen kompliziert, wie das mit Einsamkeit zusammenhängt. Denn es gibt einerseits eben diesen Effekt, dass extravertierte Menschen eben mehr Kontakte brauchen, wie du es eben auch beschrieben hast. Ja? Und andererseits gelingt es ihnen aber auch natürlich eher, auch auf andere Menschen zuzugehen, als es bei introvertierten Menschen der Fall ist. Und unterm Strich, jetzt nicht für jede einzelne Person, aber unterm Strich ist es so, dass extravertierte Menschen eher weniger einsam sind als introvertierte Menschen. Bei Neurotizismus ist das ein bisschen anders. Vielleicht ganz kurz, was ist das überhaupt? Der Gegenpol zu Neurotizismus ist emotionale Stabilität. Das heißt, Neurotizismus ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die beschreibt, dass Menschen sich oft Sorgen machen, oft Ängste haben, sich unsicher sind, sich schnell stressen, schnell aus dem Konzept bringen lassen und eben nicht emotional stabil sind, was so eben dieser Gegenpol ist. Und da kann man sich schon vorstellen, dass neurotische Menschen haben eine größere Veranlagung, Einsamkeit oder überhaupt negative Gefühle zu empfinden. Und dazu gehört dann auch Einsamkeit.
Einsamkeit, ich habe es eben schon gesagt, also rückte ja vor allem während und auch nach der Corona-Pandemie ein bisschen mehr in den Fokus, als wirklich alle in irgendeiner Form davon betroffen waren und gemerkt haben, wow, okay, ohne soziale Kontakte ist ja schon ein bisschen komisch. Ist das jetzt ein Trendthema gerade? Wir hatten ja neulich auch eine bundesweite Themenwoche zum Thema Einsamkeit. Du bist eine viel gefragte Expertin in dem Gebiet, hast aber selber gesagt, die Forschung ist in vielen Punkten noch am Anfang. Kannst du ja vielleicht auch mal einordnen, wie der Forschungsstand überhaupt ist oder inwieweit jetzt erst so ein bisschen Speed da reinkommt? Also ist das so ein bisschen so ein Trendthema, was jetzt auch ein bisschen hochgepusht wird, oder haben wir wirklich auch ein Einsamkeitsproblem in unserer Gesellschaft?
Beides stimmt. Es ist definitiv ein Trendthema. Es war schon vor der Pandemie so, dass die Politik das so ein bisschen angefangen hatte zu entdecken. Und durch die Pandemie ist das natürlich total beschleunigt worden. Und auf jeden Fall ist es ein Trendthema im Sinne von, jetzt gerade wird so viel darüber gesprochen, wie wahrscheinlich noch nie vorher in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft. Aber das ein Trendthema kann ja auch eins sein, weil es auch was dahinter gibt, was eben diesen Trend auslöst. Und ich glaube schon, dass das hier der Fall ist. Es war schon immer so, dass Einsamkeit etwas ist, was viele Menschen betrifft. Ja, schon immer waren in Deutschland 5-10% wirklich stark von Einsamkeit betroffen. Das sind viele Millionen Menschen. Und es wurde einfach bisher nicht darüber gesprochen. Ja. In der Pandemie sind die Zahlen deutlich gestiegen auf 30, 40, 50%, je nachdem, welche Studie man zu Rate zieht. Mittlerweile sind die Zahlen wieder zurückgegangen in fast allen Altersgruppen mit Ausnahme. Und das finde ich sehr besorglich der jungen Menschen. Also Jugendliche und junge Erwachsene sind bis heute deutlich mehr betroffen als vor der Pandemie. Und sie sind auch immer noch die am stärksten betroffene Altersgruppe. Krass. Noch stärker als hochaltrige Menschen, die bisher eigentlich so die Risikogruppe waren. Ja. Das heißt, es besteht da schon ein Problem, auf jeden Fall, was angegangen werden muss. Und insofern ist es natürlich ganz gut zu sehen, dass das jetzt auch beides zusammenkommt. Die Aufmerksamkeit ist da für das Thema. Und jetzt gilt es, die auch dann in was Gutes umzuwandeln.
Es wurde ja am 30. Mai das Einsamkeitsbarometer vorgestellt von unserer Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Zum ersten Mal ist das irgendwie in der Form durchgeführt worden. Ich weiß, dass du die Politik ja berätst, die sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Ergebnissen sagen. Du warst ja, glaube ich, daran beteiligt, auch an dieser Studie.
Ja, die Studie wurde vom Bundesfamilienministerium beauftragt und wurde dann durchgeführt vom Kompetenznetz Einsamkeit. Da bin ich selber im wissenschaftlichen Beirat. Insofern hatte ich so ein ganz bisschen nur eine Beteiligung im Sinne von, welche Fragen kann man sich anschauen, aber habe jetzt nichts direkt mit der Studie selbst zu tun. Die Studie basiert auf Daten des sozioökonomischen Panels. Das ist eine unserer größten längsschnittlichen Erhebungen, die wir haben in Deutschland. Und man muss direkt einschränkend sagen, die Daten stammen aus dem Jahr 2021. Also eigentlich noch aus Pandemiezeiten. Ja. Die wurden jetzt erst veröffentlicht, so groß, aber man muss das einfach so zur Einordnung, weil die sagen einem jetzt tatsächlich wenig, also gar nichts darüber, wie einsam heute eigentlich Menschen sind. Okay. Ja, was sind so ein paar Ergebnisse gewesen? Ein wichtiges Ergebnis auch da, dass eben die Jungen jetzt besonders belastet sind von Einsamkeit und nicht mehr die Hochaltrigen. Dann wurden verschiedene Risikogruppen identifiziert, die eben mehr oder weniger stark betroffen sind. Beispielsweise findet man bei Frauen höhere Werte als bei Männern. Man findet in der Regel auch in diesem Barometer, dass Menschen mit Migrationshintergrund stärker belastet sind und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe, es ist ein umfangreicher Bericht, eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die da systematisch betrachtet wurden.
Was ich interessant fand, war, dass das so ein großes politisches Thema mittlerweile ist. Du berätst ja auch die Landesregierung NRW, es gibt ein Kompetenznetzwerk, es gibt einen Maßnahmenkatalog gegen Einsamkeit. also die Politik hat das auf der Agenda und Frau Paus hat in einem Video auf der Homepage auch gesagt, dass Einsamkeit auch ein Faktor sein kann, der die Demokratie tatsächlich schwächt. Das fand ich richtig krass. Also und da reden wir jetzt nicht nur über Lone Wolves, also irgendwelche radikalen Einzeltäter, was nochmal eine ganz andere, also da spielen ganz andere psychologische Defekte, glaube ich, auch eine Rolle. Aber ja, wie ordnen wir hier jetzt mal diese politische Dimension von Einsamkeit ein?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr neues Thema, dass Einsamkeit eben jetzt nicht nur so diese individuellen gesundheitlichen Folgen haben kann, sondern auch gesellschaftliche Folgen. Und die Politik interessiert sich natürlich besonders für die politischen Folgen.
Ja.
Da gibt es ein paar erste Studien, die deuten darauf hin, dass es da Zusammenhänge gibt. Die finden, dass einsame Menschen weniger Vertrauen in Politik haben, weniger Interesse auch an Politik haben, sich weniger engagieren, also zum Beispiel weniger zur Wahl gehen und wenn sie zur Wahl gehen, sich eher für extremere politische Positionen interessieren und auch insgesamt eher politische Einstellungen haben, die man ganz links oder ganz rechts, vor allem ganz rechts leider verorten kann. Es gibt auch eine Studie, oder mittlerweile sind es mehrere, die zeigt, dass einsame Menschen eher an Verschwörungstheorien glauben als nicht einsame Menschen. So zur Einordnung der Studien, es gibt wenige Studien, die längsschnittlich sind. Das heißt, die meisten sind querschnittliche Befragungen und damit stellt sich immer die Frage, was war denn zuerst da? Sind die Menschen politisch extrem geworden, weil sie einsam sind?
Ja.
Oder sind politisch extreme Menschen, haben ein höheres Risiko, auch einsam zu werden, weil sie vielleicht, ne, weil sie eben so extrem sind? Also das ist tatsächlich noch ungeklärt und die Effekte sind auch jetzt nicht super stark, aber ich glaube schon, dass die da sind. Da deuten sich einfach die Anzeichen. Und die interessante Frage ist natürlich, warum? Was steckt dahinter? Und da gibt es auch mehrere Erklärungsansätze. Einer ist zum Beispiel, dass einsame Menschen brauchen mehr Anschluss. Ja, das ist ja gerade der Grund, warum sie einsam sind, dass ihnen der Anschluss fehlt. Und dass sie den dann dort, wo sie ihn zufälligerweise finden, annehmen. Und wir wissen, dass gerade die rechten Gruppierungen extrem geschickt damit sind, auch über soziale Medien beispielsweise, aber auch vor Ort Angebote zu schaffen für junge Menschen, die sich einsam fühlen. Ja, die fangen die quasi auf. Erstmal ganz unverfänglich, da geht es noch gar nicht um Politik. Das machen die Rechten besonders gut und das ist natürlich ein Grund. Ein anderer Grund kann aber auch sein, dass man gerade auch jetzt im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien vielleicht weniger geneigt ist. Und ich sag mal so, die Verschwörungstheorien geben einem eine gute Erklärung, warum sich alles gegen einen verschworen hat, warum man so alleine ist, die nichts mit mir selber zu tun hat. Ich bin nicht schuld, sondern die anderen. Und das kommt, glaube ich, auch einigen entgegen.
Ja. Wobei das jetzt irgendwie auch genau dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung und Eigenverantwortung da auch mit reinkommt, wo ich jetzt sehe, die Politik übernimmt jetzt auch mit Verantwortung. Witzigerweise an dem Punkt, wo es für die Demokratie oder für die Politik auch gefährlich wird. Tim, wie siehst du das denn? Du setzt dich jetzt ja persönlich ein, du hast selber eine Initiative gegründet. Hast du das Gefühl, dass schon genug gemacht wird von Politikseiten her oder hättest du eigentlich das gerne früher gehabt oder mehr oder anders?
Also das möchte ich jetzt nicht bewerten, weil da fehlt mir auch die Expertise. Was ich immer wieder merke, und ich weiß nicht, wie es bei dir, Mike, ist, aber wir sind ja jetzt also mehr oder weniger in einer Blase und man hat ja so einen Tunnelblick und ich merke, das Wort Einsamkeit ist wie so ein Triggerwort. Sofort höre ich irgendwie so ein bisschen mehr zu, aber in meinem Umfeld kriegen die meisten Leute davon gar nichts mit, halt einfach, außer die, die ich jetzt wahnsinnig gemacht habe. Aber jetzt, ich habe letzte Woche zwei Gespräche mit Leuten geführt, die denken, das ist jetzt so der heiße Scheiß und da habe ich noch nie von gehört. Und in meiner Wahrnehmung ist halt überall so. Und was mir halt zeigt, dass ich mich einfach auf bestimmten Wege informiere, meine Informationen erhalte, die halt nicht viele Teile der Gesellschaft erhalten. Ja, aber ich merke auch, dass das gerade so in meinem Umfeld auch eine erhöhte Form von Eskapismus herrscht, dass die Leute halt einfach keinen Bock haben, irgendwie die ganzen Krisen auf der Welt wahrnehmen zu wollen, sich immer mehr zurückziehen. Und das, was gerade so mit rechten Parteien oder mit rechten Strömungen zu tun hat. Ich glaube, also das merke ich bei mir selber und bei ganz vielen, dass wir irgendwie, glaube ich, alle das Bedürfnis haben, irgendwo zugehörig zu sein. Und das geht ja auch bei Sekten und so, dass man da halt
Fußballverein.
Im Fußballverein, ich glaube, da wird nicht ganz so hart gearbeitet, aber man gibt einem schnell das Gefühl, hey, hier bist du richtig und wir kümmern uns. Man ist ja in dem Bereich sehr bedürftig. Ja, aber das ist jetzt auch keine wissenschaftliche Evidenz. Ich habe nur so ein Gefühl, ich glaube, man hat dann auch als Betroffener vielleicht auch das Gefühl, man ist handlungsfähig, man kann viel mehr gerade was bewirken und ist Teil der Lösung. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein gefährlicher Ansatz.
Wie man aber wirklich was bewirken kann und wirklich Zugehörigkeit schaffen kann und auch effektive, konkrete Maßnahmen gegen Einsamkeit ergreifen kann, darüber möchte ich gerne im zweiten Gesprächsteil mit euch sprechen. Vorher aber wie immer unser Neuro-Shortcut.
Wusstest du schon, was das Kompetenznetz Einsamkeit ist? Das Netzwerk arbeitet seit Anfang 2022 als offene Initiative intensiv an der Erforschung und Problemlösung des Themas Einsamkeit und ist Teil der Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit. Getragen wird das Netzwerk vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main, einem eingetragenen Verein, der vor 40 Jahren von der Arbeiterwohlfahrt gegründet wurde. Das Kompetenznetz Einsamkeit vereint auf ziemlich einmalige Weise Forschung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema, um die Gesellschaft aufzuklären, Daten zu erheben und der Politik konkrete Handlungsempfehlungen geben zu können. Und zusätzlich bündelt das Kompetenznetz auch für einsame Menschen ganz direkt Informationen, regionale Anlaufstellen und bundesweite Beratungsangebote. Eine Angebotslandkarte auf der Website zeigt zum Beispiel, wohin sich Menschen in ihrer direkten Umgebung wenden können, wenn sie sich einsam fühlen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Tim, du und Maike, ihr kennt euch ja schon. Ihr habt auch eben schon gesagt, ihr saßt zusammen neulich bei einer Veranstaltung. Du arbeitest auch hier in der RUB, eigentlich als Fotograf, bist aber jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlich aktiv geworden, hast ein Aktionsbündnis gegründet. Kannst du vielleicht mal sagen, du über deine Arbeit, wie ihr zusammengefunden habt und was deine Arbeit eigentlich ausmacht?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, bestimmt schon 6, 7 Jahre. Da durfte ich die Maike fotografieren und da hat die Maike mir erzählt, was sie so macht. Ja, ich mache hier Forsch zur Einsamkeit und das fand ich super, super spannend. Das ist tatsächlich einer der Fototermine, wo ich am liebsten zugehört habe und gar nicht gehen wollte, weil ich das wirklich unfassbar spannend fand. Hab mir aber für mich persönlich da noch nicht so groß was bei gedacht und ich hatte gerade ja schon mal kurz angedeutet, dass es bei mir eine Phase gab, die war echt schwierig für mich und dann hatten wir nochmal einen Fototermin auch spannenderweise in der Zeit und ja, und dann dachte ich, vielleicht ist das Einsamkeit, was ich da empfinde auf unterschiedlichen Ebenen und das zog sich halt mein Leben lang durch. So in der Schulzeit fing es an, dann bin ich nicht gerne zur Schule gegangen, weil ich mich einfach fremd gefühlt habe. Ich bin relativ früh vom Gymnasium abgegangen, bin dann in der Realschule, irgendwie habe ich, dann dachte ich, so vom Gefühl, ich gehöre hier nicht rein und bin dann noch aus anderen Gründen, war damals stark übergewichtig, bin dann einfach nicht gerne zur Schule gegangen, bin dann lieber alleine mit der Bahn durchs Ruhrgebiet gefahren und
schön.
Ja, ist tatsächlich schön. Es ist nicht so schön, wenn du dann halt gesellschaftlich den Anschluss verlierst und nicht nur den Anschluss im Straßenverkehr verlierst. Und es war dann halt tatsächlich so, und da merke ich, dass ich da echt einen Schaden rausgenommen habe.
Ja.
Und wir hatten jetzt, ich greife vielleicht jetzt was vorweg, aber wir hatten mehrere Workshops jetzt unter anderem auch mit Jugendlichen. Und das war spannend, wie die auf das Thema Einsamkeit blicken und wie das für mich damals war. Und ich fand das total faszinierend, dass wir mit einer 4. Klasse gearbeitet und die hatten alle eine Vorstellung von Einsamkeit und konnten da alle, hatten da alle eine Assoziationskette zu. Und die hatte ich, glaube ich, in dem Alter nicht. Und das deswegen bestätigt das so ein bisschen, dass das für junge Erwachsene und Kinder halt ein Thema ist.
Das heißt, es gab auch einfach so ein diffuses Empfinden, was du durch dein ganzes Leben hattest, was du einfach nicht diesem Thema zuordnen konntest.
Oder? Genau, und ich habe sozusagen durch die, vielleicht nicht nur durch Maike, aber mit Maikes Hilfe eine neue Vokabel gelernt. Und ich glaube, so Sprache ist ja das, womit wir unser Gefühl ausdrücken können. Und wenn man da so ein Wort hat und das benennen kann für sich, so, das hat mir schon sehr geholfen. Und dann habe ich mich viel damit auseinandergesetzt. Die Maike zum Beispiel in einem Gespräch mal beschrieben, wie das ist mit diesem Gefühl der Bedrohung. Dann dachte ich, hey, das kenne ich. Und wenn ich Leute treffe und dann klappt es irgendwie gerade nicht, dann liegt es an mir, ich habe irgendwie was falsch gemacht. Und dann habe ich halt für mich gelernt, auch mal in Betracht gezogen zu haben, dass die Leute vielleicht einfach einen schlechten Tag haben oder ihr Fußballverein verloren hat oder irgendwas ganz Banales, aber es muss nicht immer an mir liegen. Deswegen habe ich mich da unter anderem ganz viel mit beschäftigt.
Du hast dich nicht nur damit beschäftigt, du hast auch tatsächlich Dinge in die Tat umgesetzt und zwar nicht alleine, sondern mit einer Kollegin zusammen. Habt ihr das Aktionsbündnis Eigen gegründet, Eigen mit einem Punkt dahinter. Mhm. Es ist kein Verein, es ist keine Organisation, es ist, ja, was ist es eigentlich und was macht ihr da?
Ja, also jetzt habe ich zum ersten Mal Aktionsbündnis gehört. Also wir bezeichnen uns als Initiative.
Okay.
Letzten Endes sind wir zwei Menschen, die eine Idee haben und was umsetzen wollen. Und ja, also ich glaube, dass wir gerade in gesellschaftlichen Zeiten leben, wo wir alle ein bisschen mit anpacken müssen und alle unseren Beitrag leisten müssen. Und so, ich habe für mich die Idee, dass ich durchaus ein privilegiertes Leben habe, wo mir ein paar Sachen besser gelingen und ich bei ein paar Sachen vielleicht ein bisschen besser mithelfen kann. Und ich durchaus für mich da einen sehr guten Umgang mit meiner Einsamkeit habe und mit meinem Gefühl, sodass ich da denke, offen drüber zu sprechen und vielleicht hilft es anderen. So wie ich von der Maike lernen durfte, was Einsamkeit ist, vielleicht ist da irgendeiner, der dadurch auch über seine eigene Einsamkeit was lernt. Was ich zum Beispiel sehr oft feststelle, gerade weil ich wirklich extrem viele Menschen gerade nerve. Ich bin jetzt 38 und Menschen in meinem Alter, die haben alle Angehörige, die vielleicht mal den Partner verloren haben. Und dann halt auch einsam zu Hause sitzen und da wissen halt auch die Menschen in meinem Alter, wie man mit den Menschen umgeht, dass man da vielleicht mal ein bisschen, ja, mal ein bisschen mehr zuhört und den Menschen auch mal Zeit schenkt und vielleicht ein bisschen achtsamer ist und generell mal ein bisschen achtsamer durchs Leben läuft.
Es ist ja auch ein schambehaftetes Thema, es kommt ja niemand und sagt, ich bin einsam. Ich weiß es gar nicht, vielleicht könnt ihr das besser einordnen, aber wahrscheinlich ist es ja besser sogar Einsamkeit zu erkennen und proaktiv auf Menschen zuzugehen, als darauf zu warten, dass jemand sagt, so, jetzt ist es soweit, ich bin einsam, ich brauche Hilfe.
Na, also es ist jetzt, man kann ja den Leuten nur vor den Kopf gucken und vielleicht hat man ein Bild, ob jemand einsam ist oder nicht, aber letzten Endes muss das jeder für sich selbst wissen. Was ich aber sagen kann, ist, dass es echt schwierig ist, darüber zu sprechen. Und wenn ich mit Freunden über meine Einsamkeit sprechen wollte und da irgendwie eine Rückmeldung erhofft habe, habe ich so eine Art Errormeldung wahrgenommen. So,
ja?
Ja, das also gerade bei meinen männlichen Kollegen.
Überforderung?
Ja, ist einfach so, irgendwie so, hier geht's gerade nicht weiter. So, das ist jetzt so eine natürliche Sperre. Ich möchte da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist mir sehr oft aufgefallen, dass es einfach irgendwie, ich weiß, ein ganz bestimmtes Gespräch und da habe ich gesagt, ja, hier Einsamkeit und so und das und so. Dann war so 2 Sekunden Pause. Ja, heute Abend ist auch Fußball, ne? Ja, okay.
Und was macht ihr jetzt bei Eigen, um dem sozusagen entgegenzuwirken? Oder schafft ihr auch einen Raum, wo Leute dann darüber sprechen können? Oder macht ihr Aktionen? Was ist euer Ansatz?
Ja, das ist, also wir versuchen ziemlich viel. Unser großer Wunsch ist es halt einfach, darüber ins Gespräch zu kommen und Austausch zu schaffen und zu informieren und einfach darzustellen, dass Einsamkeit halt nicht jetzt der sozial isolierte Mensch ist, sondern dass einsam auch jemand sein kann, wie ich, der jeden Tag unter ganz vielen Menschen ist, der mehrere Jobs hat und viele Freunde, dass auch der sich einsam fühlen kann, dass man das Einsamkeit viele Gesichter hat, viele Facetten hat und dass es nicht nur eine bestimmte Gruppe Mensch trifft, sondern überall in der Gesellschaft das Gesicht zeigen kann und das ist unser Hauptanliegen und ja, wir haben unterschiedliche Formate geschaffen, wo wir auch Leute einladen, einsam oder nicht, Teil davon zu werden. Wir hatten Gesprächsforen, wir hatten ein gemeinsames Weihnachtsessen, zu dem wir ganz viele Menschen eingeladen haben. Und unser Wunsch ist auch, dass Menschen...
Entschuldigung, aber ihr habt das Schauspielhaus Bochum voll gemacht.
Ja, das haben wir auch, ja, das kommt noch da hinzu. Unser Wunsch ist es halt auch, dass Menschen unterschiedlicher Gruppierungen sich begegnen. Ich weiß nicht, die Maike war auch mal bei einem Treffen, bei unserem Weihnachtsessen da waren... Geflüchtete aus der Ukraine, da waren Menschen aus der Bahnhofsmission, da waren aber auch Professorinnen von der Uni und ich glaube, so eine Mischung kommt halt nie wieder zusammen. Und ich habe das Gefühl, das fehlt unserer Gesellschaft, weil wir uns alle in unsere eigenen Lebenswelt zurückziehen. Ich hatte letztens ein Gespräch, einer Freundin, die war auch bei einer Veranstaltung im Schauspielhaus dabei und die hat gesagt, ja, ach, die ganzen Männer, das ärgert mich und ich habe jetzt hier meine 3-4 Freunde, also jetzt grob abgekürzt, ich habe jetzt hier meine 3-4 Freundinnen und ich ziehe mich da immer mehr zurück und das begünstigt ja auch Einsamkeit, dass man sich seine eigene Welt schafft, wo alles in Ordnung ist und man sich immer mehr zurückzieht.
Wow, also erstmal finde ich super, dass ihr das macht. Auch hier ist ein Link zu eurer Seite in den Shownotes und auch zu anderen Angeboten, an die man sich wenden kann. Also wenn ihr euch von Einsamkeit betroffen fühlt, dann haben wir für euch ein paar Informationen in den Shownotes zusammengefasst. Aber vielleicht kannst du, Maike, hier jetzt auch nochmal einhaken. Ich habe eben schon darüber gesprochen, wie du und wahrscheinlich andere WissenschaftlerInnen jetzt auch die Politik beraten. Es gibt das Kompetenznetz Einsamkeit, das fördert die Erarbeitung und den Austausch über mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Es gab in NRW eine Enquete-Kommission, das klingt edel. Einen Bericht mit 65 Handlungsempfehlungen gab es damals gegen Einsamkeit und soziale Isolation. Was sind denn so Dinge, die ihr erarbeitet habt oder die Politik jetzt quasi der Gesellschaft auch von offizieller Seite vorschlägt?
Ja, die Politik und auch wir WissenschaftlerInnen sehen das Thema als ein sehr vielschichtiges, multidimensionales Problem. Also was man wirklich nur auf ganz verschiedenen Ebenen angehen kann. Und was in der Politik, also ich meine, es gibt auch nicht die Politik, ja. Also alleine die Landesregierung und die Bundesregierung haben ja jeweils jetzt Maßnahmenkataloge auch verabschiedet. Und da gibt's viele Überschneidungen und natürlich auch Unterschiede. Aber was da eben schon eigentlich immer vorkommt, sind so Aspekte wie erstmal Wissen stärken, eine bessere Datengrundlage schaffen. Da bin ich auch sehr dafür, weil wir einfach viele Fragen, die eben an uns kommen, oft gar nicht genau beantworten können, weil es einfach entweder die Daten gar nicht gibt oder es gibt zwar die Daten, aber es gibt kein wissenschaftliches Personal, um die auszuwerten. Ein weiterer Punkt, der in den politischen Strategien eigentlich auch immer vorkommt, ist, das Thema besprechbar zu machen, so wie Tim es gerade für sich selber geschildert hat. Man muss dieses Wort mit diesem Gefühl auch einmal in Verbindung bringen können, um überhaupt drüber zu sprechen. Das reicht noch nicht, aber eben über das Thema aufzuklären, zu sensibilisieren und möglichst dafür zu sorgen, dass dieses Stigma, was da immer noch mit verbunden ist, dieses Schamgefühl abgebaut wird. Das ist auch etwas, was in vielen politischen Strategien vorkommt. Und dann natürlich auch recht konkrete Strategien, wie zum Beispiel bestimmte Angebote fördern, ausbauen, Interventionen, also Maßnahmen gegen Einsamkeit irgendwie entwickeln und umsetzen, bis hin zu Aspekten wie Infrastruktur. Also was du eben auch angesprochen hast mit dem Weihnachtsessen, wo es viele Leute zusammenkam, das musste jetzt extra organisiert werden. Und wie schön wäre es, wenn unsere Städte solche Orte hätten, wo wir ganz natürlich alle zusammenkommen. Und zwar jetzt nicht jeder in seiner Blase, in seinem Viertel, sondern irgendwie ein bisschen gemischter. Und ich glaube, das ist auch ein politisches Handlungsfeld.
Ja, das sehr viele Bereiche betrifft, da denke ich auch an die Zukunft des Wohnens, dass dann vielleicht einfach auch mehr Angebote geschaffen werden, dass Leute gar nicht mehr in großen Wohnungen leben, sondern in kleineren Wohnungen, aber für mehr Dinge irgendwie rausgehen und sich treffen. was ja teilweise in Städten auch schon ist, wenn Leute Homeoffice machen und dann sagen, dann gehe ich halt in so ein Shared Office und treffe mich da irgendwie mit anderen Leuten und habe so ein bisschen Austausch. Ich habe das Gefühl, das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden.
Genau,
das
heißt, und damit zusammenhängt auch Mobilität. Ne? Ja. Wie kommt man an die Orte? Wenn wir alle nur mit unserem eigenen Auto fahren, dann werden wir uns nicht begegnen.
Nee.
Ich will jetzt nicht den Bus überromantisieren, zumindest trifft man da mal auf andere Menschen.
Ja, genau. Ich will jetzt auch nicht Alkoholkonsum propagieren, aber früher war es auf Dörfern dann zumindest auch so, dass alle Leute sich dann in der Kneipe getroffen haben. Also die Kirche ist es jetzt auch nicht mehr. So, wo sind die Orte, wo Leute sich treffen?
Genau. Ja. Und je genauer man schaut, desto mehr stellt man fest, dass wenn es solche Orte gibt, dann sind sie oft auf spezifische Gruppen zugeschnitten.
Ja.
Es gibt relativ viele Angebote für SeniorInnen, also Seniorenbüros und Cafés und keine Ahnung. Da gibt es noch relativ viel. Es gibt auch Angebote für Kinder, ja, also Schule natürlich, aber auch Spielplätze und so weiter. Aber schon wenn man auf die Jugendlichen schaut, gibt es gar nicht mehr so viel. Ja, den Bolzplatz, aber das ist für die Jungs.
Ja.
Da sind wenige Mädchen zu finden. Dann gibt es noch die Skateranlage, das ist auch eher die Jungs. Für junge Mädchen gibt es eigentlich gar nicht so diese Orte, wo man sich unverfänglich begegnen kann, treffen kann. Und zwar, das ist ganz, ganz wichtig, ohne Geld ausgeben zu müssen. Denn die Kneipe im Dorf, da brauchte man immer noch das Geld für. Und wir brauchen so Orte, wo man auch ohne Geld hingehen kann.
Also ich glaube, was ich gemerkt habe jetzt auch in den ganzen Gesprächen der letzten Zeit, dass es vieles tatsächlich gibt, was gar nicht so bewusst ist. Und das, was die Maike gerade beschreibt, ist einfach eine Form von Kommunikation, wie man die Angebote auch framed. So, wenn man einfach die Plauderbänke einfach Plauderbänke nennen würde und nicht Plauderbänke für Seniorinnen, dann hätte man schon ein anderes Format. Und es gibt wirklich ganz viele Begegnungsorte, auch kostenfreie Begegnungsorte.
Ganz kurz, das sind Bänke, wo man sich einfach hinsetzen kann.
Genau, wo man ins Gespräch kommen kann. Und es gibt auch viele Orte, die aber, wie du das schon sagst, auf eine bestimmte Gruppe spezifiziert werden.
Ja.
Und ich bin überrascht, wie viele kostenfreie Angebote es in Bochum gibt, aber wir wissen davon nicht. Und ich glaube, das merkt man auch in ganz vielen Ebenen, wie wichtig Kommunikation ist und dass das ein großes Thema ist.
Was du ja noch anbietest, glaube ich, sind auch die Spaziergänge, wo man einfach sich treffen kann. Und
genau, wir haben Spaziergänge alle 2 Wochen, die bieten wir an. Die sind mal mehr oder weniger gut besucht, was halt darum liegt, dass man sich darauf verlassen kann, dass alle 2 Wochen donnerstags um 18.30 Uhr der Wettergott einmal alles rauslässt. Wir haben bis jetzt 100% schlechte Wetterquote. Also am 11.07. gibt es wieder keine Grillzeit. Und ja, also das ist das. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass viele Menschen keine Lust haben auf Angebote, die mit irgendeiner Art von Verbindlichkeit einhergehen. So wie, wenn du da jetzt hingehst, dann wie zum Beispiel von irgendwelchen städtischen Angeboten, dass man dann mit irgendeiner Verbindlichkeit das verknüpft hat. Sondern einfach Angebote wollen, so man geht da hin und wenn man keine Lust hat, so man muss da irgendwie nichts. So, und das haben wir auch gelernt. Was jetzt schlecht erklärt ist, aber...
Nee, das ist cool. Und wie gesagt, ich lade ja auch alle, die jetzt hier zuhören, ein, sich die Seiten mal anzuschauen, die Angebote zu checken, auch in der Stadt mal bewusst nach diesen Angeboten zu suchen und vielleicht auch selber so diesen inneren, ob es jetzt Scham ist oder ein Schweinehund oder diese negativen Gedankenspirale, in die man reingekommen ist, dass man das mal versucht zu überspringen und diesen ersten Schritt zu machen, der ist ja der schwierigste, überhaupt erstmal in den Kontakt zu kommen. Und ich glaube, wenn man dann merkt, das höre ich auch aus deinen Erfahrungen raus, andere machen die gleichen Erfahrungen und man kann sich darüber erstmal austauschen und so ein bisschen dieses Stigma loswerden, dann ist schon viel erreicht. Trotzdem gibt es ja noch was wir erreichen möchten. Deswegen möchte ich zum Abschluss jetzt gerne die Frage stellen. Du bist jetzt auch Forscherin und ich habe eben schon so ein bisschen rausgehört, es gibt natürlich hier noch absehbare Grenzen, es gibt auch noch keine Längsstudien, es gibt also wahrscheinlich noch sehr viel, was in dem Bereich jetzt zu tun und zu erforschen ist. Was sind denn deine nächsten Ziele in dem Bereich?
Ja, ich habe da mehrere und ein paar haben wir auch schon ein bisschen angesprochen tatsächlich. Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, wann ist eigentlich Einsamkeit chronisch? Und genau die Frage würde ich gerne mal beantworten. Ja, ab wann ist es schlimm oder woran genau kann man es erkennen, dass es jetzt diese chronische Phase erreicht hat oder gibt es die überhaupt? Das sind alles noch so offene Fragen. Was mich aber auch sehr interessiert, ist den Kontext ein bisschen zu erweitern. Also recht untypisch für eine Psychologin, dass man eben nicht nur auf das Individuum schaut, sondern den größeren sozialen Kontext mit einbezieht. Also ich finde zum Beispiel das Thema städtische Infrastruktur extrem spannend und wie die damit zusammenhängt, wie oft wir uns begegnen und ob wir am Ende einsam sind. Also da wird es dann auch sehr interdisziplinär und das finde ich sehr interessant.
Es ist wirklich ein multidimensionales Thema, kann man sagen. Vielleicht auch an euch beide so die letzte Frage, wie kriegen wir das denn in die Fläche? Denn ich habe jetzt vorher noch nie was von dem Kompetenznetz gehört und auch nicht von Handlungsempfehlungen. Und meistens sind ja die Kampagnen, die von so einer Bundesregierung gemacht werden, eher cringe, wie die jungen Leute jetzt so sagen würden. Also wie kriegen wir das besser hin? Du sagst schon, du nervst deine Freunde die ganze Zeit, Tim. Einfach mehr drüber reden, oder?
Naja, also wie du das gerade schon mal gesagt hast, wir hatten eine Veranstaltung im Schauspielhaus und da kamen viele Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema nicht geöffnet haben und es war voll. Und was besonders spannend war, da waren halt so viele Menschen, die eine Frage dazu stellen wollten, dass wir das abbrechen mussten.
Krass.
Und das zeigt halt einfach, wie sehr der Wunsch nach Austausch besteht und das haben auch viele Menschen gesehen, die auch andere Formate in dieser Richtung oder die das mit in die Politik nehmen können. Und das ist so der Wunsch, dass man einfach viel mehr drüber redet auf unterschiedlichen Ebenen und da ein Bewusstsein für schafft. Und ich glaube, das ist erstmal ein guter erster Schritt.
Vielleicht eine Sache, was ich auch glaube, was sinnvoll sein kann, wenn wir jetzt, also diese lokalen Initiativen halte ich auch sowieso für den absoluten Kern der Sache. Also nur damit können wir das Ganze lösen. Und wenn wir jetzt so aus Perspektive der Politik denken, ja, ich glaube auch nicht, dass eine Kampagne gegen Einsamkeit so, wenn das jetzt drunter steht, Familienministerium, wahnsinnig viel bedenken. Wobei es gibt auch Kampagnen gegen Drogen und AIDS und sowas, die auch von Ministerien kamen. Die haben ja trotzdem auch gewirkt. Also es ist nicht unmöglich. Aber wo ich wirklich noch ein Riesenpotenzial sehe, ist, dass man eben auch öffentliche Gesichter, bekannte Gesichter einbindet. Mhm. Bei der Veranstaltung in der Staatskanzlei, die wir besprochen haben, da war zum Beispiel Arthur Schröder mit auf dem Podium und hat über seine Erfahrungen gesprochen. Und ich glaube, dass das auch ein Weg sein kann, gerade bei den jungen Menschen, wo ja Influencer auch sehr, sehr einflussreich sind, dass man da auch versucht, die bekannten Gesichter für sich zu gewinnen und sie dazu zu bringen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, damit kann man auch viel erreichen.
Und wann ist man einsamer, als wenn das bläuliche schimmernde Licht seines Smartphones einen anleuchtet, oder? In den Momenten kann man die Leute vielleicht ganz gut abgreifen. Wow, vielen Dank Maike Luhmann und vielen Dank Tim Kramer, dass ihr heute hier wart und mit mir über dieses Thema Einsamkeit gesprochen habt. Ein sehr wichtiges Thema, über das ich jetzt noch wirklich stundenlang mit euch weitersprechen könnte, aber wir haben nun mal nur diese Zeit, die wir hier haben. Ich danke euch, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Ich hoffe, dass alle, die jetzt hier zuhören, was mitnehmen könnt, vielleicht auch nochmal in den Shownotes auf die weiterführenden Links klickt und euch da was mitnehmt, Kontakt aufnehmt, nicht mit eurem Problem alleine bleibt und drüber redet und auf Menschen zugeht und auch dort schaut, wie ihr ja niederschwellig einfach ein bisschen Hilfe leisten könnt und Menschen ihren Alltag ein bisschen leichter gestalten könnt. Danke, dass ihr da wart. Am Ende gibt es jetzt gleich wie immer von mir natürlich eine poetische Zusammenfassung und die Erinnerung daran, dass wir im nächsten Monat unser Grande Finale dieser Staffel feiern. Ohne Günther Kühn ist zu Gast. Wir machen ein Ask Me Anything, sodass wir dann schön in eine kleine Pause gehen können, bis es dann mit der nächsten Staffel weitergeht. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Tim, dass ihr da wart.
Danke gerne für die Einladung.
Bis dann. Tschüss.
Da ist dieses Gefühl. Wenn du denkst, die Dinge müssten eigentlich anders sein. Du fühlst dich nicht verbunden, nicht verstanden, nicht gesehen. Du fühlst dich mehr als nur allein. Denn das Gefühl, von dem ich spreche, trifft dich mitunter unter Leuten. Du stehst inmitten einer Menschentraube und dennoch kannst du nicht verleugnen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen all dem, was du wolltest und dem, was dieses Leben dir dann letztlich wirklich auftischt. Fehlen dir vertrauensvolle Bindungen oder auch Intimität? Fehlt dir der Anschluss an dein Netzwerk? Fühlst du dich verschmäht, weil du nicht deinen Platz im Gesellschaftsbaum findest? Kein Kontext, der dich mit den anderen verbindet? Was nach außen hin viel zu oft unscheinbar bleibt, ist die alles durchdringende Einsamkeit. Denn jeden trifft dieses Gefühl mal im Leben, bei den meisten sind dies jedoch kurze Episoden, doch droht die Gefahr, dass das Gefühl sich verstetigt, eine ständige Angst, die sich selber bestätigt, weil du dich von sozialem Austausch bedroht fühlst, bis du schließlich nachgibst, nach dir die Tür schließt, so gerätst du in eine Spirale hinein. Sozial isoliert und aus Selbstschutz allein, so kann sich die Einsamkeit chronifizieren und schließlich der Grund sein, warum wir Menschen verlieren. Denn es scheint so, als wäre da niemand, der zuhört, kein Mensch, der versteht, wie es in dir gerade zugeht, darüber zu reden kommt gar nicht in Frage, zu groß ist die Scham und die Angst vor Blamage, dabei trifft es viele und findet universell statt, in sämtlichen Altersgruppen unserer Gesellschaft. Vor allem die Jüngeren fühlen sich betroffen, können sich nicht öffnen, verlieren die Hoffnung. Auch die Politik hat das Problem schon erkannt und entwickelt mit Hochdruck einen Masterplan. Mit Hilfe von Forscherinnen wie Maike Luhmann entstehen Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Aber vor allem ist es wichtig, dass Räume entstehen, dass es Orte und Menschen gibt, zu denen wir gehen, uns öffnen und zeigen und austauschen können, um Erfahrungen zu teilen und Trost zu spenden. Darum sind Ehrenamt und Engagement auch so wichtig, weil Hilfe dadurch schnell und vor allem zielgerichtet die Menschen erreicht, die es am dringendsten brauchen, weil die Einsamkeit ihnen den Lebensmut raubt. Und dann ist es vielleicht ein Gespräch auf einer Bank oder auch mal ein einfacher Abendspaziergang, ein offenes Ohr und ein verständnisvoller Blick, der am Ende die Spirale der Einsamkeit durchbricht.
Das war Kannst du vergessen, der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Liked diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.